Ja, Pfingsten. Ich habe die Predigt mal überschrieben, so ein bisschen, die Luft ist raus und Gottes Geist ist die Luft zum Leben. Ich kenne eure Situation nicht, ich weiß nicht, ob bei euch gerade mal so die Luft raus ist, man hat keinen Bock mehr, die ganze Corona-Mist, der uns immer wieder neu begegnet, wo wir gar keine Lust drauf haben, allein schon die Maske, ich sehe nichts, dritte Beschläge, furchtbar. Pfingsten ist ein christliches Fest und das feiern viele Menschen gerne. Denn es bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Die eine ist zum Beispiel, und oft ist es ja so, dass Pfingsten schönes Wetter ist, dass wir das genießen können. Einen Tag arbeitsfrei, noch einen Tag länger und man genießt einfach die Zeit und das schöne Wetter ist und da auch unser Klimawandel, der heftig an die Tür klopft. Wir wünschen uns doch sehr mal Leben. Aber nun, die Christen haben sich dieses Fest nicht einfallen lassen, weil wir Familienausflüge etc. machen wollen, sondern weil es einen wichtigen Grund hat. Pfingsten hat eine völlig andere Bedeutung, nämlich nicht nur Freizeit, sondern wir Christen, das wissen wir alle, feiern Pfingsten wegen der Ausgießung des Heiligen Geistes. Gestern bekam ich eine WhatsApp von einem Bekannten, der schickte mir auch so einen Spruch von Goethe über Pfingsten, kam von Pfingsten gar nichts mit vor. Habe ich ihm kurz den Text mal geschickt, der eigentlich Pfingsten ausmacht. An diesem Tag also steht der Heilige Geist im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Aber genau da fängt das Dilemma bei uns an. Wer oder was ist eigentlich der Heilige Geist? Es gibt viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, und ich gehöre eigentlich auch dazu, die sich zwar mit dem christlichen Glauben auskennen und daran halten, aber mit der Tatsache des Heiligen Geistes, dass der da ist, da scheitert man oft. Und mir geht es, wie gesagt, gar nicht besser. Gott, den wir als Vater bezeichnen, den wir ja kennen von der Bibel von Anfang an, ist uns ja noch klar, kann man verstehen. Und Jesus Christus kann man noch besser verstehen, weil der ein Mensch war, der auf diese Erde gekommen ist, der zu uns gekommen ist, der Mensch wie wir war, wie wir alle. Und ihn anzubeten und mit ihm zu reden, kann man ja auch machen. Alles prima. Aber der Heilige Geist, da wird es doch schwierig bei uns. Sind wir doch mal ehrlich. Aber der Heilige Geist, was ist das nun und was will er eigentlich? Wenn ich zu Gott beten will, kann ich mit ihm reden. Und wenn ich mit Jesus reden will, kann ich das genauso tun. Aber wofür brauchen wir den Heiligen Geist? Beten wir zu ihm? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Gemeinde mal ein Gebet formuliert haben, wo es heißt, lieber Heiliger Geist. Weiß ich nicht, haben wir nicht gehört. Ich möchte heute Morgen versuchen, uns mal den Heiligen Geist wieder näher zu bringen. Wieder versuchen, dass Sie ihn verstehen. Dazu habe ich uns was mitgebracht. Eine Luftballon. Den puste ich jetzt mal auf. damit spielen. Man kann damit alles Mögliche machen. Und Kinder haben wunderbar Spaß. Ich habe noch einen Luftballon. Den lasse ich jetzt nicht ab.
Nur für keine Kinder.
Da ist nämlich die Luft raus. Da ist nichts drin. Mit dem kann man nicht spielen. Mit dem kann man nichts machen. Einfach nur ein nutzloses Stück Gummi oder was immer auch für Material. Er ist also nutzlos. Ich müsste jetzt ihn aufblasen, die Luft hineinnehmen, dass er genauso schön aussieht wie ich. Also der Luftballon ist im Prinzip ein nützliches Spielzeug, aber bitteschön, was hat ein Luftballon und Pfingsten zu tun? Lass uns mal überraschen. Geist heißt nämlich in der hebräischen Sprache, in der das Alte Testament dann beschrieben ist, Ruach. Und das heißt Luft, Atem, Wind. Und diese Luft, diesen Atem, den habe ich gebraucht, um diesen Luftballon zu füllen. Ein schönes Spielzeug, habe ich gedacht. Und für mich ist das der Beweis dafür, dass hier ein Vergleich möglich ist zum Heiligen Geist. Schon im zweiten Schöpfungsbericht steht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihn den Boden des Lebens ein, in die Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also der Mensch wird zum Menschen dadurch, dass Gott uns seinen Atem gibt. Also ohne seinen Atem, also ohne seinen Geist, tut sich eigentlich bei uns nichts. Wer von euch übrigens schon mal bei einer Geburt mit dabei war, so wie ich bei unseren beiden Söhnen, der wird schnell klar, wie wichtig Atem ist. Ein kleiner Wurm, der so zur Welt kommt, braucht natürlich als Erste den Atem. Und unser ältester Sohn, der wog 4500 Gramm, da konnte man schon nicht mehr vom kleinen Wurm sprechen. Aber die Hebamme war bestrebt, weil er, als er zur Welt kam, schon von der Hautfarbe mehr bläulich als rot oder rötlich war, ihn gleich von der Nabelschnur zu trennen, sofort zu einer Stelle, wo es Sauerstoff gab und ihn damit zu versorgen. Und dann hörte man so ganz zart ein kleines Gerät und Schreien und wir wussten, er atmet selber. Und das war natürlich doof. Wie der Luftballon, so brauchen wir Menschen auch Lebensatem. Ohne Luft. So. Und wer erfüllt uns? Der gibt uns einen Lebensgeist. Es hat noch niemand sagen können, wo sitzt eigentlich im Körper das, was uns ausmacht? Wo sitzt unsere Lebensseele oder wie man sagt, wo sitzt unsere Eigenart? Wo kommt der? Sicher, die Gehirn, das ist ein großes Teil, was da tätig ist, aber die Seele als solche, die ist ja nirgendwo zu verorten. Ich will den Vergleich mit dem Luftballon ein bisschen weitermachen. Viele Menschen fragen ja, wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Ich möchte ihn doch so gerne haben. Ich bin Christ und ich bin gläubig, ich glaube an mich. Ich möchte auch den Heiligen Geist haben. Aber hier kann uns auch wiederum dieser Luftballon helfen. Denn am Anfang, und dieser Luftballon war auch ganz gut, ich hatte mal einen Luftballon, ich habe so einen Kopf gehabt und den kriege ich nicht aufgeblasen. Weil so ein riesiger Widerstand da war, der mich umgehauen hat. Und ihr habt es gemerkt, wenn man den Luftballon aufbläst, im ersten Moment kommt Widerstand. Das geht nicht so einfach. Sondern man muss erst einen ganz bestimmten Punkt überwinden, um dann plötzlich zu merken, ah, jetzt dehnt er sich aus, jetzt funktioniert es. Wo kommt denn dieser Widerstand her, den man dann hat? Physikalisch ist das so zu erklären. Ich muss mit meinem Atem gegen den Luftdruck, der allgemein herrscht, anpusten, damit der Luftballon sich ausdehnen kann. Kleine Kinder probieren es ja auch oft und dann muss Mama und Papa her und müssen dann helfen. Aber wenn wir den auch der erste Moment, ich muss mich anstrengen. Ich muss gegen den Druck von außen, der auf mich lastet, muss ich angehen. Sonst funktioniert das nicht. Und im Grunde, sind wir mal ehrlich, was heißt es denn eigentlich, wenn man den Heiligen Geist in sich haben will, so am Beispiel des Luftballons? Wollen wir wirklich den Heiligen Geist so haben? Denn was heißt das denn? Ich muss den Druck von außen, der mich quält in dieser Welt oder mit allem, was mich stört, was mich hindert, halt überwinden. Und das ist nicht so ganz einfach. Denn Gottes Geist möchte in uns Raum gewinnen. Platz wie in diesem Ballon. Und wir müssen unter Umständen auf das, was wir in uns haben, müssen wir etwas rausnehmen, damit was Neues rein kann. Wir gewöhnen uns ja so schön an unsere alten Geister, die in uns sind, die ja so bequem sind. Die uns ja so, ja, vielleicht magisch machen, die uns so ruhig stellen, wunderbar, so alles prima. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Der Druck der sogenannten Welt lastet auf mir. Und es ist schwer, dagegen anzugehen. Es ist schwer, gegen diese Gemütlichkeit, gegen dieses Ruhige anzugehen. Das ist ja doch so schön.
Ereignis wird das ankündigen, dass solche Dinge passieren.
antwortete: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und sie werden verkünden: Jetzt ist die Zeit gekommen, lauft ihnen nicht nach. Ihr werdet von Kriegen Unruhen hören, aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das alles muss geschehen, aber das Ende kommt dann noch nicht sofort. Und jetzt kommt die Stelle, die sehr, sehr wichtig war. Dann sagt er zu ihnen: Ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Ein Königreich das andere angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Erscheinungen zu sehen sein. Ich will diese Predigt heute nicht unter dem sogenannten Endzeit-Szenario verstanden wissen. Nur gerade an diesen Text anschließend kommt nämlich jetzt der Teil, der mir eigentlich am wichtigsten war. Aber diese Sache, dass Corona nicht eine Erfindung ist oder wo niemand was von gehört hat, Jesus hat schon von Seuchen gesprochen und Corona würde ich auch als solche bezeichnen. Ich lese jetzt weiter an Vers 12 und da kommt auch der Teil, der mir ganz wichtig ist. Aber noch bevor sich dies alles ereignet, wird man euch verfolgen. Nur weil ihr zu mir gehört, werden sie euch festnehmen, in den Synagogen vor Gericht gehen und euch ins Gefängnis werfen. Ja, vor Königen und Machthabern werdet ihr verhört werden. Aber dadurch habt ihr Gelegenheit, meine Botschaft zu bezeugen. Denkt daran, ihr sollt nicht schon vorher darüber nachdenken, wie ihr euch vor Gericht verteidigen könnt, denn ich selbst werde euch Weisheit, sprich Geist, geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Dem werden eure Gegner nicht widersprechen. Das ist der Heilige Geist. Er wird uns eingeben, was wir sagen sollen. Erinnert euch an die Geschichte von Mose, wie er zu Pharao gehen musste. Und Gott sagt ihm: Ich lege dir die Worte, die du sagen sollst, in den Mund. Und Mose war immer einer, der sagt: Ich nicht, ich kann nicht gut reden. Das ist der Heilige Geist. Denn dieses Erfülltwerden geschieht ja auch nicht immer gleich, habe ich schon mal gesagt, und gar nicht immer auch in besonders herausragender und überwältigender Weise, sodass wir total ausrasten: Ja, ich habe den Heiligen Geist. Nein, manchmal sind das die ganz kleinen Dinge in unserem Leben, wo Gott uns führt und wo der Geist uns ganz nahe ist. Wir haben doch kaum Verfolgung verspürt. Wir wissen doch gar nicht, wovon der Jesus gesprochen hat. Wir sind ja schon Versager, ich zeige mich auch immer dazu, dass wenn wir mal auf Gott angesprochen werden, irgendwo, dass wir dann nicht mal den Mut haben, den Mund aufzumachen. Aber auch hier an dieser Stelle, denke ich, verspricht uns Gott, die richtigen Worte in den Mund zu legen, die wir nämlich dann sagen sollen, wenn wir mit irgendwelchen Menschen ins Gespräch über Gott kommen. Der Apostel Paulus schreibt in einem Brief: Ein Mensch, der nur über seine natürlichen Fähigkeiten verfügt, lehnt ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihm unsinnig vor. Er kann nichts damit anfangen, weil man es nur mit Hilfe des Geistes beurteilen kann. Paulus macht damit deutlich, wenn wir Menschen Gottes Wirklichkeit oder von Gottes Wirklichkeit in dieser Welt was erkennen wollen, erfahren wollen, dann werden wir das mit unserem natürlichen, rationalen Denkweise, mit unserem normalen Denken, wie wir so sind, nicht erreichen. Wir werden dabei scheitern. Denn unsere normale Gedankenluft, die wir so haben, kann Gott nicht erreichen. Und die kann auch nicht in die Tiefe unseres Lebens erreichen. Nur wenn wir uns öffnen für Gottes Geist, wo wir das rauslassen, was Gott hindert, dann werden wir den Geist erfahren. Gottes Heiliger Geist wird uns zu einer Kraft in uns, die wir vorher gar nicht gekannt haben. Sie wird aber nicht zu einem leichteren Leben führen, davon bin ich auch überzeugt, sondern wir werden in Bewegung kommen. Wir werden nicht mehr auf das schöne, gemütliche Sofa sitzen können als Christen, sondern der Heilige Geist wird uns in Bewegung setzen. Irgendwie ist das auch wieder normal beim Luftball. Wir müssen also den Widerstand, den wir erleben, in unserer Glaubenshaut von außen, die so von außen auf uns drückt, die müssen wir ablegen, die müssen wir entweichen. Dann kann er sich ausdehnen. Wenn die Offenheit für Gott erst einmal da ist und die Bereitschaft, Gott wirklich, also den Heiligen Geist wirklich aufzunehmen, dann wird sein Geist auch für immer bei uns einkehren. Darum dürfen wir und sollen wir ihn auch immer wieder bitten, dass er in uns Raum gewinnt. Und viele Menschen, die den Heiligen Geist erfahren haben, hat es nicht mehr auf den Stuhl gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer charismatischen Gemeinde wart, wo die Leute fast, hätte ich gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes auf den Stühlen stehen. Die so euphorisch sind, die die Arme hochreißen, die so begeistert sind. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht einer, der so charismatisch ist, der jetzt so impulsiv Halleluja rufen würde. Da tue ich mich schwer mit. Aber ich habe mir beim Vorbereiten der Predigt genau diese Frage gestellt. Ist das eigentlich richtig, mein Verhalten? Ist das richtig, wenn ich die anderen so beobachte in so einer Gemeinde, die wirklich vom Geist erfüllt, hochspringen und die Hände hochreißen und Halleluja rufen? Bremse ich den Heiligen Geist dadurch? Die Frage habe ich mir gestellt. Ich muss noch weiter nachdenken. Bei Jesu Himmelfahrt sagte Jesus den Jüngern noch letzte Anweisung. Der kommt ja von Himmelfahrt her und verändert heute Lukas 24, 47 bis 49, sagte zu ihm: Erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe, dass ich alles erfüllen muss, was bei Mose und den Propheten und den Psalmen über mich steht. Dann erklärt er es. Er steht dort geschrieben: Der Messias wird leiden und sterben, und er wird am dritten Tag vom Tod auferstehen. Aber alles hinter uns, wo ist dann schon wieder weit weg? Alle Völker sollen diese Botschaft hören, sagt der Weiter. Gott wird jedem, der zu Umkehr die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Und er selbst hat miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen seien. Ihr seid meine Zeugen. Jetzt kommt wieder der richtige Satz. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Und dann sagt er noch den ganz bekannten Satz. Dann geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also an Himmelfahrt, denke ich, haben die Jünger von all dem nichts verstanden. Was erzählt er denn da? In alle Welt. Die Jünger waren ja schon privilegiert, muss man ja mal sehen. Jesus ist mit denen ja schon ziemlich weit rumgekommen. Da waren viele Juden und Israelis damals, die sind längst nicht so weit rausgekommen. Die Jünger haben ihre Arbeit liegen lassen, da wo sie gerade waren, ob Zöllner, ob Fischer oder wie auch immer, und sind mit Jesus durch die Lande gezogen. Aber alle Welt. Spätestens zu Pfingsten, da haben wir es immer begriffen. Da hat doch Jesus uns genau das gesagt, was jetzt passiert. Und sie waren diejenigen, die fast, würde ich sagen, von den Stühlen aufsprangen, die nicht mehr den Mund halten konnten und selbst in fremden Sprachen, die wir gehört haben, vom Wort Gottes erfüllt, das Wort Gottes weitersagt. Und alle waren von Sorgen, das zu hören in ihren eigenen Sprachen. Ich betone noch einmal, dass es bei uns heute wahrscheinlich nicht mehr so spektakulär ist, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Aber ich denke, als auch ihr. Wenn das passiert, ihr werdet es erfahren. Ihr werdet es spüren. Ihr werdet es merken, wenn ihr mit Menschen redet. Und ich habe es mir auch abgewöhnt, wenn ich irgendwo bin, mir Gedanken zu machen, wie kann ich denen jetzt was von Gott erzählen? Brauche ich nicht. Jesus schenkt uns Situationen mit Kontakt bei anderen. Da sind wir gefordert. Und wenn wir dann reden, schickt er uns auch die richtigen Worte. Und mir ist das oft schon passiert, wo ich hinterher gedacht habe, nein, da hättest du doch viel besser sagen können. Wenn du dich mal richtig vorbereitet hättest. Du hättest noch viel vernünftiger dann ausformulieren können. Nein, nein. Wenn es so gesagt worden ist, wie man es in deren Situation gesagt hat, denke ich, war trotzdem der Geist Gottes, obwohl wir von unserem Urteil sagen können, dann war das gar nicht so gut. Aber vielleicht war diese Formulierung, das können wir ja nicht wissen, die wir in Gesprächen benutzt haben, genau die richtige für mein Gegenüber, dass diese Person etwas von Gott begreift. Aber nicht nur reden, sondern auch das richtige Handeln, das ist nach meinem Verständnis auch eine wichtige Komponente. Denn das richtige Handeln und das richtige Vorleben hat auch was vom Heiligen Geist. Wir haben eine Nachbarin, die hat auch zwei Kinder und die hat uns schon so oft gesagt, ihr seid für uns ein unglaubliches Vorbild. Weil ich natürlich nicht verstehen kann, sie lebt für mich anders wie wir. Das Vorbildhafte findet sie toll, wie wir unsere Kinder erzogen haben und so weiter, aber die lebt nicht danach. Und trotzdem sind wir für sie ein Vorbild. Und irgendwann, denke ich, wird auch hier der Heilige Geist wirken, dass sie verspürt, jawohl, das hat mit dem Glauben zu tun. Sind wir also mit dem Geist verbunden, den der Vater im Himmel uns schenkt, dann wird er uns Führung und mit Weisheit ausstatten. Und im richtigen Moment werden wir das spüren, dass der Geist bei uns zum Tragen kommt und wird. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 1 bis 11, schreibt Paulus klar über die Gedanken des Heiligen Geistes und er schreibt, ich möchte mal daraus drei Verse herausgreifen. Das ist einmal Vers 4, da steht, es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie aus. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie aus. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Leute hier sind, aber jeder von euch, jeder hat irgendeine Gabe, die er auch vom Heiligen Geist bekommen hat, die er einsetzen kann für ihn, ganz gleich wo. Der zweite Vers lautet, das Vers 7, was nun der Geist in jedem Einzelnen von uns wirkt, das ist zum Nutzen aller bestimmt. Also ihr könnt den Heiligen Geist nicht für euch so einfangen,